euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter zwei Verse aus dem Johannesevangelium, und zwar Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Johannes Kapitel 3, die Verse 14 und 15. Sagt der Herr dem Nikodemus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit dieser Predigt wollen wir fortsetzen auf das Gespräch zwischen unserem Heiland, unserem Retter Jesus und dem Nikodemus zu hören und auch mit dieser Predigt zum Abschluss zu kommen über dieses Gespräch, über diese Belehrung des Herrn. Nicht wahr, wir erinnern uns, das Thema dieses Gespräches, es war die Wiedergeburt. Es ist die Botschaft an diesen Nikodemus: Es sei denn, dass du von Neuem oder eigentlich von oben her geboren wirst, so wie du jetzt bist, kannst du das Reich Gottes nicht empfangen. Als wir das letzte Mal darüber sprachen, da hörten wir, wie der Herr dem Nikodemus eines deutlich macht: Nikodemus, du benötigst eine volle, eine totale Erlösung, und zwar eine Erlösung, ohne dass du irgendetwas dazu aus dir selbst beitragen kannst. Nikodemus hatte in diesem Gespräch eine Menge zu lernen. Der Herr instruierte ihn Schritt für Schritt hin zu diesem Thema der Wiedergeburt. Erinnern wir uns noch einmal. In den Versen 1 bis 4, es war die erste Predigt, wird dieser Oberste der Juden zum Thema der Wiedergeburt hingeführt. Er hatte eigentlich etwas ganz anderes im Sinn. In den Versen 5 bis 7 wird sie ihm dann verkündet, was die Wiedergeburt ist, ohne Wenn und Aber. Fleisch, Nikodemus, vergiss das nicht, bleibt Fleisch. Nur was aus dem Geist Gottes geboren ist, hat vor Gott Bestand. In Vers 8, Johannes 3, Vers 8, veranschaulicht der Herr die Wiedergeburt mit einem Beispiel, nämlich anhand des Windes. Und in den Versen 9 bis 13, wir hörten es vor 14 Tagen, werden gleichsam 5 Pfeile auf das Herz des Nikodemus abgefeuert, die alle, ausnahmslos alle, eine Botschaft haben: Nikodemus, du benötigst eine Erlösung, die von außen kommt. Selbst kriegst du das aus dir selbst nicht hin. Nicht wahr, wir erinnern uns, der letzte Pfeil war die Aussage unseres Herrn: Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, niemand, Nikodemus, es sei denn, der vorher hinabgestiegen ist. Nikodemus, auch du Oberster der Juden, du Pharisäer, auch du vermagst nicht, den Himmel zu stürmen mit deinen Leistungen, mit deinem Vermögen. Niemand kann das. Ja, es wäre geradezu vermessen, wenn du dies tun wolltest. Es sei denn, dieser jemand ist einer, der zuvor vom Himmel herabgestiegen ist. Und nun im Folgenden öffnet der Herr dem Nikodemus den Reichtum des Evangeliums. Und dazu weist er diesen Lehrer Israels auf die Begebenheit dort in der Wüste hin, auf die Begebenheit dieser ehernen, dieser eisernen Schlange, die Mose einst in der Wüste an diesem Pfahl erhöhte. Und Nikodemus, diese Schlange, so sagt der Herr, diese Schlange bin ich. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jesus hätte wohl kaum ein aufregenderes, vielleicht sogar ärgerlicheres Bild gebrauchen können, als dass er sich selbst mit einer Schlange vergleicht, oder? Und wir werden darauf noch kommen. Zunächst stellen wir mal Folgendes fest. Dieser Nikodemus, er hatte sein ganzes Leben das Alte Testament studiert. Er war gewissermaßen ein Meister der Schriftgelehrsamkeit. Und als der Sohn Gottes ihn nun auf dieses Ereignis dort in der Wüste hinwies, da stand ihm sofort der gesamte Zusammenhang vor Augen. Ihm war sofort klar, ach ja, das ging damals um das Murren der Menschen, diese Menschen, die in der inneren Rebellion und dann auch in der äußeren Rebellion gegen Gott standen. Manchmal dämpften sie es, manchmal kam es nicht so zum Ausbruch, aber im Klartext, es war in der Regel der Fall. Ihr Nichtglauben, ihr nicht Gott wirklich vertrauen, ja, ihr Unglauben. Nikodemus erkannte die Umstände, die Zusammenhänge, warum die Israeliten damals von diesen giftigen, feurigen Schlangen gebissen wurden. Dieser Schriftgelehrte erkannte die Wüstenereignisse nur zu gut. Ihm erzählte man nichts Neues, wenn man ihn darauf hinwies, wie das Volk 40 Jahre lang von diesem Manna aus dem Himmel lebte und von dem Wasser in der Wüste. Wie das Volk 40 Jahre lang von der Wolken- bzw. Feuersäule in der Nacht in der Wüste geführt wurde. Nikodemus, ihm waren alle diese Dinge von frühester Jugend bekannt. Und dieser Oberste der Juden, dieser Pharisäer, er stellte sich, wenn er diese Ereignisse hörte, naja, zumindest im Geheimen, über das Volk, außerhalb des Volkes. Wir haben öfters Einblicke im Neuen Testament, wie die Pharisäer über das Volk dachten. Nicht, da entstand innerhalb Israels einmal ein Streit um Jesus. Und einige Leute wollten Jesus verteidigen. Die sagten, guck doch an, was er für Wunder tut. Darauf reagierten die Pharisäer arrogant, im Blick auf das Volk. Johannes 7, Vers 49 lesen wir es. Diese Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Das ist das Volk. Nicht wahr, hier kam so brillant dieser religiöse Hochmut, auch diese fromme Arroganz gegenüber den anderen zum Ausdruck. Die Pharisäer, eben, es waren Leute, die normalerweise mit den anderen nichts zu tun haben wollten, die sich einbildeten, naja, wenn schon nicht im Himmel zu sein, dann doch wenigstens kurz davor zu sein. Auf jeden Fall aber näher am Himmel dran, als eben das gewöhnliche Volk. Und der Herr teilt diesem Mann unerbittlich, unnachsichtig mit Nikodemus: Keiner, niemand kann in den Himmel hineinkommen. Niemand. Auch du nicht. Auch du kannst nicht in den Himmel emporklimmen. Was du brauchst, Nikodemus, Das ist jemanden, der zuvor vom Himmel herabgestiegen ist. Der kann dann auch wieder in den Himmel emporsteigen. Mit anderen Worten, Nikodemus, es wird dir zunächst nichts anderes übrig bleiben, als dich mit dem Volk, also mit den ganz normalen Menschen zu identifizieren, auf eine Stufe zu stellen. Da stehst du und nicht eine Stufe höher. Nikodemus, du bist kein Jota besser. Im Klartext, wenn du damals in der Wüste gewesen wärest, du hättest genauso gemurrt. Du hättest genauso, zumindest in deinem Herzen, gegen Gott rebelliert. Nikodemus, du bist ein Sünder. Das heißt, vor Gott. Das heißt, in den Augen Gottes bist du keinen Deut besser als andere Menschen, die du vielleicht gerade wegen ihrer Lebensführung, wegen ihrer Verhaltensweisen verachtest und dich damit über sie stellst, dich über sie erhebst, dich gleichsam erhöhst über sie. Liebe Gemeinde, wir haben es schon oft gehört. Wenn es uns jemand sagt, dann hören wir weg. Bevor wir überhaupt anfangen zuzuhören, haben wir unsere Ohren schon auf Durchzug gestellt. So im Sinn von, naja, das gilt jetzt für andere. Für mich mal nicht. Und dann hören wir nicht anders, als dieser Nikodemus, als dieser Pharisäer hörte. Und ich meine, gerade wenn uns gesagt wird, dass es auch für einen jeden von uns absolut unmöglich ist, zu Gott zu gelangen. Wirklich, du kannst dein ganzes Leben in einer frommen Umgebung leben, in einer frommen Familie, in einer bibeltreuen Gemeinde, von Sünde, Erlösung und Gnade alles wissen und doch niemals wirklich diese feurig beißenden Schlangen, diese vergiftende Macht der Sünde im eigenen Leben, in deinem Leben erfasst zu haben. Ich weiß, es geht hier nicht, dass wir uns nicht missverstehen. Es geht nicht um die Erkenntnis, dass ich hin und wieder mal moralisch etwas zu kurz komme. Nicht die Einsicht, naja, dass auch bei mir so ein paar charakterliche Schwächen vorhanden sind, das liegt halt an meinen Genen oder was weiß ich, an der Umwelt. Manches ist eben auch dumm gelaufen in meinem Leben, aber das ist halt so passiert. Nein, ich meine hier die Sünde zu erfassen in ihrem tödlichen, in ihrem giftigen, zum Tode bringenden Gift in unserem Leben. So wie damals in der Wüste diese Schlangen. Hast du, haben wir die Situation, die uns im 4. Mose 21 berichtet wird, diese verzehrende, diese glühend heiße Macht der Sünde, der niemand von uns, auch du nicht, entkommen kannst, wie sehr du dich auch anstrengst, wie sehr du auch ihr zu entfliehen vermagst, oder versuchst es zu vermögen, hast du das als deine eigene Situation erfasst und bist du dann zu der Erkenntnis gekommen, eben, ich komme gar nicht raus, ich kann ihr gar nicht entfliehen. Hast du erfasst die Sünde als eine Macht in deinem Leben, als ein Gesetz, eben, dem du nicht ausweichen kannst, wie dem Gesetz der Schwerkraft? Oder hören wir immer noch so, wie Nikodemus hörte, das Volk, damit sind die anderen gemeint. Hast du es wirklich zutiefst in unserem Herzen erfasst, erschrocken erfasst, dass eigentlich ich dort im Garten Eden war und der Schlange mehr glaubte als dem Wort Gottes. Dass eigentlich ich dort vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen habe. Nikodemus, du Pharisäer, du stehst nicht höher als das Volk, du nicht und niemand, du bist vor Gott diesem Volk nicht überlegen. Und wenn du es glaubst, dann versuche es doch einmal. Nicht moralisch ein bisschen besser zu werden. Das kriegt man vielleicht hin durch Lebenshilfebücher oder durch Trainieren von gewissen Gewohnheiten. Nein, nein. Versuch einmal gegen die Macht der Sünde in deinem Leben anzukämpfen. Versuch einmal diese Vergifteten und diese vergiftenden Schlangen, die dich umzingeln, die dich beißen, abzuziehen von dir. Du kommst immer zu spät. Wie sagt es der Apostel Paulus in Römer 3? Da ist keiner, hörst du, keiner, der Gott sucht. Auch nicht einer. Luther hatte recht, wenn er sagt, kein Mensch kann wollen, dass es einen Gott gibt, eben weil jeder selbst zutiefst Gott sein will. Ihr werdet sein wie Gott. Dieses Schlangengeflüster, das klingt auch in unserem Herzen immer und immer wieder nach. Da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Wir haben die Sünde zu begreifen in ihrer vergiftenden Wurzel, in ihrer todbringenden Auswirkung. Und nachdem Jesus dieses dem Nikodemus in all seiner Selbstgerechtigkeit vor Augen geführt hat, da macht er ihm eines klar. Nikodemus, da ist einer, der erhöht wird. Da ist einer, der erhöht ist. Da ist einer, der außerhalb dieser sündigen Menschheit steht. Nikodemus, ich habe die Antwort auch für dich. So wie Mose die Schlange erhöhte, so werde ich erhöht. Nikodemus, das ist die Antwort, die du benötigst. Und dann fügt er hinzu, wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nein, lesen wir genauer. Was sagt Jesus hier? Schauen wir rein in die Bibel. Er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Es muss so geschehen, dass der Christus erhöht wurde. Das ist ein göttliches, ein von Gott aus gewirktes Muss. Es ist ein Muss von ewiger Dimension. Es ist ein Muss von Seiten des Gottes, der mit Menschen Gemeinschaft haben will. Denn Gott hat es so entschieden, so geplant und so gewollt. Es war niemand anders, der Golgatha erfand, als eben Gott, der Vater. Gott hat es so entschieden, Gott hat es so gewollt. Ich glaube, welcher Mensch hat sich das je überlegt, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt sendet, zu unserer Rettung, sodass jeder, hörst du, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Schlange am Pfahl, am Stamm, sie war aus Bronze, so eine Eisenlegierung, auch ein bisschen Eisenerz war noch dabei. Eisen, Bronze, Das hat in der Bibel zunächst einmal die Bedeutung von nicht wertvoll. Nicht gerade wertlos, aber im Vergleich zu Gold, zu Silber, zu anderen Metallen, da war es recht wertlos, von geringem Wert, gewissermaßen das Billigste, was es gab. Und so hatte auch Christus sein Leben hier auf dieser Erde geführt in den Augen der Menschen wertlos. In den Augen der Menschen war er verachtet. Für 30 Silberlinge wurde er verschachert. Weniger, als man damals für einen Sklaven bezahlte. Viel weniger. Denken wir daran, wie Christus in diese Welt kam. Er kam hinein in unsere Armut, in unsere ärmlichen Umstände. Aber dieses Eisen, diese Bronze ist noch mehr. Es ist auch ein Bild des Gerichts, ein Symbol für Gericht in der Heiligen Schrift. Jetzt hören wir gut zu. In einer Weise für Gericht, dass der Apostel Paulus einmal sagen kann. Wir lesen es in 2. Korinther 5, Vers 21. Dass der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht wurde. Zur personifizierten Sünde. Stelle sich mal vor, das würde heute ein Prediger auf der Kanzel sagen, ohne dass das in der Bibel stehen würde. Nicht, wir würden sagen, naja, so kann man das nun auch wieder nicht formulieren. Aber genau so sagt es die Schrift. Dort am Kreuz wurde er vor Gott zur personifizierten Sünde für dich und für mich. Und wenn man von diesen Versen, von dem Erhöhtwerden der Schlange liest und dann von dem Erhöhtwerden des Sohnes des Menschen, nun dann denkt man automatisch an die Kreuzigung Jesu. Und das ist ganz offensichtlich die richtige Bedeutung, die offensichtlichste, die naheliegendste Bedeutung. Ich weise Sie in diesem Zusammenhang auch einmal hin auf Johannes 12, Vers 32. Dort sagt der Herr, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Und dann wird das gleich im nächsten Vers erklärt. In Johannes 12, Vers 33, dort heißt es, das aber sagte er, also Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben sollte. Erhöhung ist namentlich im Johannesevangelium ein Hinweis auf die Erhöhung ans Kreuz. Aber es wäre falsch, den Begriff der Erhöhung Christi auf die Kreuzigung Christi einzuschränken. Faktisch wurde Christus in einer vierfachen Hinsicht erhöht. Zunächst, wir sagten es bereits, tatsächlich an das Kreuz erhöht. Zweitens wurde er dann erhöht am Morgen der Auferstehung. Drittens wurde Christus erhöht am Tag seiner Himmelfahrt. Und viertens wurde der Sohn des Menschen erhöht zur Rechten des Vaters. Dort, an diesem Ehrenplatz, durfte er Platz nehmen. Und hören wir gut, achten wir darauf, in allen diesen vier Erhöhungen geht es um dich und um mich. Alle vier Erhöhungen haben mit uns zu tun. Nicht da am Kreuz, da wurde Christus erhöht als der von Gott für uns zur Sünde gemachte, wegen unserer Sünde. Oder so, wie wir es am vergangenen Sonntag in der Predigt hörten, zur Abschaffung der Sünde. Dann am Morgen der Auferstehung wurde Christus erhöht, um uns aus der Verdammnis, aus dem ewigen Tod zu befreien und zu erlösen. In seiner Himmelfahrt wurde Christus erhöht über alle Mächte und Gewalten, sodass es häufiger im Neuen Testament heißt, dass er fortan wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße liegen. Schweißen Sie sich auch einmal hin auf Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14. Da wird davon gesprochen, dass der Sohn des Menschen vor den Alten an Tagen getreten ist, in einer Wolke. Und von ihm dort die Herrschaft, das Königtum empfangen hat. Und ist das nicht ein Hinweis auf die Wiederkunft Christi, sondern auf die Himmelfahrt? Hier kommt der Sohn vor den Vater in Daniel 7, Vers 13 und 14. Das wird sehr häufig falsch verstanden. Und dann die vierte Erhöhung zur Rechten des Vaters, wo er als ein barmherziger und treuer Hoherpriester sich für uns verwendet. Ja, aus der Perspektive Gottes musste der Sohn des Menschen erhöht werden. Dieses Verlangen, die Weissagungen und die Verheißungen des Alten Testamentes, dieses Muss der Erhöhung ergibt sich auch durch die Beschlüsse des Vaters von Beginn der Welt an. Denn wir lesen, dass Christus bereits abgesondert wurde, um geschlachtet zu werden vor Grundlegung der Welt. Ich weise Sie einmal hin auf 1. Petrus Kapitel 1, auf die Verse 19 bis 20. Dort schreibt der Apostel: Ihr seid nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern ihr seid erlöst worden mit dem kostbaren Blut Christi, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und jetzt überlesen wir den nächsten Teil nicht. Er war zuvor oder vorher ersehen, vor Grundlegung der Welt. Aber er wurde jetzt geoffenbart, gleichsam präsentiert am Ende der Zeiten um euretwillen. Zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt. Nicht wahr, das wird in gewisser Weise abgeschattet beim Passamahl. Wir wissen vielleicht, dass das Passalamm gegessen wurde am 14. Tag des ersten Monats. Und bereits am 10. Tag, 4 Tage vorher, hatte der Hausvater die Aufgabe, dieses Lamm zu bezeichnen, sich genau anzugucken, ist es auch makellos, hat es keinerlei Fehl, dann wird gesagt, so dieses Lamm nehmen wir jetzt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten 4 Tage, besonders die Kinder vielleicht, um dieses Lamm herumgeschlichen sind, dass sie sich angeguckt haben, vielleicht auch auf den Arm genommen haben und gedacht haben, das muss jetzt sterben. So sanft, so liebevoll, so unschuldig, so makellos. Kann man da nicht ein anderes nehmen? Nein, die Kinder wussten das, die Familie wusste das. Und selbst dieses makellose Lamm ist nur ein schwaches Vorbild auf den Makellosen, der dann ans Kreuz gehen musste. Musste das sein? Gab es da wirklich keinen anderen Weg? Nein, der Sohn des Menschen, er muss so erhöht werden. Wie lesen wir dann weiter in 1. Petrus 1? Er ist geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Gleichsam so, dass der Vater den Sohn nun präsentierte der Welt und sagte, und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird gerettet werden. Ja. Jeder, der sieht und der in seinem Leben erkennt, die Vergiftungen, die Bisse, der Schlangen. Und auf diesen erhöhten Christus blickt, den einzigen Helfer, den einzigen Heiland, der wird errettet werden. Genau daran hat der Liederdichter gedacht, als er dichtete, wir haben ja vorhin dieses Lied gehört, wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwund. Sieh, Sünder, sieh, wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Was so vortrefflich in dieser Strophe zum Ausdruck kommt, das ist, dass wir Christus im Glauben erblicken müssen am Kreuz. Was heißt das? Warum betone ich das so? Nun erinnern wir uns noch einmal an diese eherne Schlange, die Mose am Pfahl errichtete. Was passiert eigentlich später mit dieser Schlange? Nun, jahrhundertelang wird sie gar nicht mehr erwähnt. Man könnte denken, naja, ist irgendwie umgekommen, zwischen zerfallen, kein Mensch weiß mehr, was damit passiert ist. Aber das war nicht so. Ungefähr 700-800 Jahre später wird sie noch einmal erwähnt. Und zwar zur Zeit Hiskias. Wir lesen davon in 2. Könige 18, Vers 4. Dort wird uns von einer Reformation zur Zeit Hiskias berichtet. Und dort lesen wir in 2. Könige 18, Vers 4, König Hiskia schaffte die Höhen ab, er zerbrach die Steinmale, er hieb die Aschera-Standbilder um und er zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. 2. Könige 18, Vers 4. Kann man fragen, warum tat Hiskia das? Dass er Götzenbilder zerstörte, gut, das kann man auch nachvollziehen, das gehört sich so. Aber hier so etwas Frommes? Nun, was war passiert? Wir brauchen nur weiterzulesen, es wird uns noch im gleichen Vers gesagt. Diese eherne Schlange, auf die die Menschen einst blicken sollten, wurde in der Folgezeit zu nichts anderem als zu einem Götzenbild, das die Leute genauso verehrten, wie ihre Götzenbilder der Aschera, der Astarte oder auch des Baal. Aus dieser ehernen Schlange wurde mit der Zeit nichts anderes als ein Fetisch, als eine Art Amulett. Und bitte, das kann auch heute passieren. Soweit ich sehe, hat niemand etwas gegen ein Kreuz. Aber wenn ich noch einmal erinnern darf an die Diskussion, die wir so vor ungefähr einem knappen halben Jahr in der Gemeinde hatten. So sehr das Symbol sinnvoll ist, als Symbol und auch hilfreich ist, namentlich gegenüber Nichtchristen, die so wenig Ahnung heute haben von dem Evangelium, aber wenn sie ein Kreuz sehen, dann haben sie irgendwie immer noch den Eindruck, naja, das hängt irgendwie mit Christentum zusammen. Das hat irgendetwas mit Christentum zu tun. So groß ist auch die Gefahr, dass man dann anfängt, dieses Symbol zu verehren. Und dann wird es nichts anderes als ein Talisman oder ein Maskottchen. Die einen, die hängen sich daneben ins Auto, was weiß ich, einen Schornsteinfeger oder ein Hufeisen oder eine Hexe oder ein Kleeblatt und wir eben dann ein Kreuz. Aber es ist nichts anderes. Ein Glücksbringer. Unser Heil liegt nicht in dem Stück Holz. Unser Heil liegt in dem, was vor fast 2000 Jahren an einem Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Auf Christus im Glauben zu blicken, das heißt auch, wegzublicken von mir selbst. Nichts, rein gar nichts mehr von mir selbst zu erwarten, sodass ich ausrufe, Herr, Herr, rette du mich. Nur dann werde ich gerettet. Herr, wasche du mich endlich rein, dann werde ich rein. In Psalm 25, Vers 15, es ist einer meiner Lieblingsverse, ich zitiere ihn öfters. Da ruft David einmal aus: Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus der Schlinge befreien, aus dem Netz ziehen. Nicht wahr? Eigentlich müsste man doch sagen, David, wie furchtbar unpraktisch bist du. Also wenn du dich schon in irgendeine Tierfalle dort verfangen hast, naja, dann musst du jetzt versuchen, dich da auch selbst rauszubringen. Aber was sagt David? Meine Augen sind auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus der Schlinge herausziehen. Auch die Israeliten, sie wurden nicht einst dadurch errettet, dass sie probierten, die Schlangen von sich abzureißen. Das gelang ihnen sowieso nicht, sie kamen immer zu spät. Sondern eben nur dadurch, dass sie als Gebissene und als Leute, die akzeptierten und sagten, ja, ich bin gebissen, auf diese erhöhte Schlange blickten. Und so sage ich euch auch heute Morgen, gerettet wirst du, wenn du von dir selbst wegblickst auf den Herrn. Wenn du eben nicht mehr mit dir selbst rechnest, sondern einzig und allein und ausschließlich mit diesem, auf diesen erhöhten Herrn und mit diesem erhöhten Heiland rechnest, der für dich gekreuzigt, gestorben ist, der für dich auferstanden ist, der für dich in den Himmel gefahren ist und der jetzt für dich zur Rechten des Vaters sitzt. Es wird uns nicht ausdrücklich berichtet, ob sich diesem Nikodemus jetzt schon das Evangelium öffnete. Ob er sich schon jetzt als ein Sünder erkannte, der um nichts besser ist als die anderen, auf die man so gerne herabblickte. Es wird uns nicht berichtet, ob er sich schon jetzt als jemand erkannte, der von den Schlangen genauso gebissen war wie die Menschen damals. Dass er sich erkannte als ein genauso von der Macht seiner Sünde, Gejagter, Gehetzter und Gebundener, Versklavter und damit faktisch als ein lebendig Toter. Aber aus späteren Aussagen dürfen wir folgern, dass Nikodemus Jesus Christus als diesen Erhöhten erkannte. Noch einmal, ob das bereits hier der Fall war, das ist nicht ganz deutlich. Aber eines ist deutlich, und darauf kommt es an. Wenn Nikodemus gerettet würde, dann deswegen, weil er glaubte, weil er sich ganz und gar auf Christus warf, auf den, der aus dem Himmel gekommen ist. Das heißt Glauben. Jeder, der da glaubt. Hörst du, jeder? Niemand ist hinaufgestiegen als nur Christus. Dann sind die Schlangen noch da. Und die Schlangenbisse, ja, sie können sehr, 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 sehr schmerzhaft sein. Aber da ist einer. Der ist dein Heiland. Er kann dich wieder gesund machen und das ist Christus. Er ist Gottes Gabe auch an dich. Jesus Christus, der Herabgestiegene und auch der Hinaufgestiegene. Er schafft das, dass du trotzdem, trotz der Schlangenbisse lebst. Jetzt kann man ausweichen. Da hat so seine Entschuldigungen. Man hört weg. Bestimmt ist jetzt jemand anders gemeint. Oder du sagst, naja, die Bitterkeit der Schlangenbisse, die Bitterkeit der Sünde, die ist eben noch nicht so gewaltig In meinem Leben so erfahre ich sie jedenfalls noch nicht. Aber dann sage ich dir, das ist genauso wie bei einem Alkoholiker dann. Du verhältst dich nicht anders. Jeder sieht, wie es um dich steht. Jeder. Jeder sieht, wie furchtbar gefangen, gebunden und vergiftet er durch seine Sucht ist. Man tuschelt schon hinter ihm. Nur er selbst. Er will das noch immer nicht wahrhaben. Nur er selbst. Er hat immer noch Ausreden. Nur er selbst hört weg. Und sagen wir es mal ehrlich, er quatscht sich immer noch selbst opernvoll. Alle anderen erkennen es schon längst. Oder du betrachtest dich selbst und sagst, ja, eigentlich sollte ich auf Christus blicken. Es mag auch sein, dass ich Sünder bin, aber ich fühle es trotzdem noch nicht so richtig. So ein bisschen vielleicht von den Schlangen gebissen zu sein, ja, aber eben noch nicht so richtig. Intellektuell mag das sein, aber ich habe noch nicht genug Tränen über meine Sünden geweint. Wo steht das eigentlich, frage ich. Wie tief willst du sinken, bevor du auf Christus blickst? Ich sage dir eins, erlaube keinem Argument, keinem Einwand, keine Entschuldigung, dass deine kaputte, vergiftete, dem Tode geweihte Seele nicht gerettet wird, sondern blicke auf den, der von keiner Sünde wusste, aber für uns zur Sünde gemacht wurde. Und dann sagt Paulus weiter, auf dass wir zur Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. So übersetzt Luther eigentlich, auf dass wir, man höre und staune, die Gerechtigkeit Gottes würden. So heißt es hier, ganz wörtlich. Kein Biss irgendwelcher Schlangen ist zu giftig. Kein Mensch ist zu sehr von den Bissen der Schlangen vergiftet. Kein Sünder ist zu sündig. Und auch kein Herz ist zu hart, als dass sie nicht der Blick auf das, was auf Golgatha geschehen ist, retten kann und er dadurch neues und ewiges Leben bekommt. Amen.